Das waren steile erste Worte, die du uns mitgegeben hast, Eckart. Ich fände es großartig, über diese Themen intensiver nachzudenken, fühle mich aber nicht in der Lage, da spontan eine Predigt zuzuhalten. Vielleicht ein andermal und vielleicht auch in einer gemütlicheren Runde mit einem Tee, einem Kaffee oder auf ein Glas Wein. Eher ein informelles Miteinander sich ringen.
Ich das als Vorwort. Ich finde es schwierig, jetzt die Kurve zu kriegen. Deswegen steigen wir direkt in den Bibeltext ein. Ich möchte ihn vorlesen und bitte euch dazu aufzustehen. Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkünden das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, sie zu entlassen in die Freiheit und zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn, und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Augen. Amen. Gott redet zu uns. Gott redet zu uns jede Woche aufs Neue. Das war die Erwartung der Menschen, die sich Schabbat für Schabbat, also Samstag für Samstag oder eben auch freitagsabends schon, in der Synagoge getroffen haben, um die neue Woche zu feiern, um Gott die Ehre zu geben, um zu lernen. Gott redet, und diese alten Schriftrollen, die alten Verse der Propheten, die Tora, das ist süß wie Honig. Das ist Weisung fürs Leben, jedes Mal neu, wieder Kraft schöpfen. Und jedes Mal, jeden Schabbat, war jemand anders dran mit der Lesung. Und Jesus, Sohn des Josef, Teil der jüdischen Gemeinde in Nazareth, ist an diesem Tag dran, die Schriftrolle aufzutun und zu lesen. Er geht nach vorne und liest den Text, so wie wir ihn eben auch gehört haben, aus Jesaja. Kleiner Gedanke vorab: Ich finde es total humorvoll von Gott, von dem wir wissen, er schickt seinen Sohn. Jesus ist ja nicht für uns als Christen nicht nur einfach ein Mensch, der an dem Tag gelebt hat und dann dran war, sondern Gottes Sohn. Gott schickt seinen Sohn auf die Erde. Jesus wird geboren. Jesus wächst heran, Jesus lernt sprechen, Jesus lernt von seinen Eltern beten, Jesus lernt, samstags gehen wir in die Synagoge, Jesus lernt lesen. Gottes Sohn konnte das nicht mit 3 Monaten auswendig. Gottes Sohn musste das lernen. Er hat die Herrlichkeit des Herrn abgelegt und war Mensch. Und Jesus hat lesen gelernt, und Jesus liest jetzt aus den alten Schriften etwas vor, was sein Vater fast 1000 Jahre vorher den Propheten gesagt hat. So klein macht er sich. Den Gedanken, der hat mich beim Lesen dieser Textstelle schon völlig, völlig fasziniert. Und Jesus, der heilig ist, der aus der Herrlichkeit des Vaters kommt, hält sich an die Regeln der Menschen und an die Regeln, die Gott gegeben hat zum Umgang mit seinem Wort und auch zum Umgang mit den heiligen Büchern in der Synagoge. Die Juden damals haben das Wort Gottes, die Tora, die Schriftrollen so ernst genommen, für sie war da so viel Heiligkeit Gottes drin, dass man das noch nicht mal selber anfassen durfte. Da musste ein Synagogendiener kommen und das auf einem Tuch tragen und herhalten, und man durfte, und das ist bis heute im Judentum so, man durfte nicht einfach dann hier, ne, so aufschlagen und mit den Fingern da irgendwie dran oder was rummarkieren oder, ne, sondern mit einem kleinen Zeigestock damit man sich nicht in der Zeile versprang beim Lesen. Jesus hat all das getan, obwohl er selber genauso heilig war wie dieses Buch. Das hat mich völlig fasziniert. Gott lässt sich auf diese Welt ein, um uns in seinem Sohn seine Worte nochmal lebendig zu machen. Und in diesem Moment macht er das, indem er ein altes Wort einfach vorliest. Jesus liest diese alten Texte vor aus Jesaja. Er rollt die Schriftrolle zusammen. Hier steht das Buch. Wir können davon ausgehen, dass es nicht so ein gedrucktes Buch ist wie diese wunderschöne Lutherbibel, sondern eher eine Schriftrolle. Gibt sie diesem Synagogendiener wieder und setzt sich. Und alle Leute schauen ihn an. Wir müssen für uns heute verstehen, dass es anders ist als eben gerade. Also wenn Eckhart hier vorne steht und sich dann wieder setzt, dann ist er jetzt einer von der Gottesdienstgemeinde und es wäre komisch, ihn anzugucken, weil er ja auch nach vorne schaut. In der Synagoge war das so, der Lehrer, der an diesem Tag die Schrift auslegt, hatte vorne einen Stuhl. Also bei der Schriftlesung, wie gerade auch, steht man und alle stehen. Und bei der Auslegung sitzt der Rabbi des Tages, also der, der die Schrift auslegt, der Rabbi, auf dem Stuhl, auf der Bank, vorne hinter einem Tisch, manchmal auch nicht, und lehrt im Sitzen. Also Jesus setzt sich, um zu lehren, und alle schauen ihn an. Das heißt, Jesus wird wie ein akzeptierter Gastprediger behandelt. Sonst dürfte man da vorne nämlich gar nicht sitzen. Und in diesem Text und in dieser kurzen Predigt, die Jesus hält, also die kürzeste Predigt aller Zeiten, heute ist dieses Wort erfüllt vor euren Augen. Das habe ich in einem normalen Gottesdienst noch nie so kurz gehört. In dieser kurzen Predigt stecken zwei große Provokationen, die ich mit euch heute Morgen durchgehen möchte. Unter dieser Serie Erste Worte, wir haben uns vor 2 Wochen ja die ersten Worte im Alten Testament angeschaut. Und das sind so ein bisschen die, zumindest im Lukas-Evangelium, die ersten aufgeschriebenen Worte von Jesus als Lehrer, Meister in der Öffentlichkeit. Also zumindest in der Synagoge in Nazareth. Die erste Provokation ist: Egal. Die erste Provokation ist, Jesus lässt etwas weg. Wenn wir den Text des Jesaja nochmal sehen. Eins weiter? Da. Nee. Naja, der hat es damals auch ohne Technik gemacht. Kriegen wir auch hin. Jesus lässt etwas in diesem Jesaja-Text weg. Und ihr wisst, wenn man in der wissenschaftlichen Arbeit etwas weglässt, beim Zitieren, zum Beispiel, wer das gesagt hat, kriegt man richtig Ärger. Wenn man etwas weglässt, dann ändert das manchmal auch den Schwerpunkt. Kleine Übung, damit ihr wach seid. Sprecht mir mal bitte folgenden Satz nach und lasst dabei das Wort mit, was in diesem Satz, den ich gleich sage, vorkomme, weg. Okay? Ich kam mit Mehl aus Hohenlockstedt. Das ändert die Bedeutung des ganzen Satzes, merkt ihr, ne? Etwas wegzulassen ändert manchmal den kompletten Kontext. Und Jesus zitiert Jesaja: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, und zu verkünden das Gnadenjahr und die Gefangenen zu befreien und dass die Lahmen gehen können und die Zerschlagenen. Und dann hört er auf. Und in Jesaja geht es dann weiter, um zu verkünden die Rache unseres Gottes und den Zorn. Jesus lässt das Gericht in diesem Originaltext des Jesajas weg. Für die Menschen, die damals diesen Text zum großen Teil auswendig kannten, war das eine ungeheure Provokation. Also noch schlimmer, als wenn wir so ein Verschen mit einem Mit und einem Kamel uns ausdenken. Das Gericht Gottes wegzulassen, bedeutet doch wegzulassen, dass Gott eines Tages Gerechtigkeit schaffen wird. Das bedeutet doch auch, den zornigen Gott wegzulassen, der vielleicht am Ende der Zeit alle diejenigen bestraft, die uns als jüdisches Volk, so die Leute damals, so arg mitspielt. Kann Jesus das einfach weglassen? Das war die erste Provokation. Er kann es, weil er diesen Teil nicht weglässt. Er nennt ihn hier nicht, er liest ihn nicht vor, aber er lebt ihn mit seinem kompletten Leben. Er verkündet Rettung und er lebt es, als Retter der Welt zu sterben. Er beschreibt Hilfe und er ist der Helfer. Er redet von Wiederherstellung und all das, was er sagt, wird er die nächsten 2,5 Jahre tun. Und er muss in diesem Moment noch nicht vom Gericht reden. Er lebt das Gericht immer wieder, wenn er Leute, vor allem die, die es besser wissen, zur Rede stellt und wenn er Menschen aufrichtet. Er lebt Gerechtigkeit. Zweite Provokation, Jesus setzt etwas dazu. Er sagt, das, was ihr eben gelesen habt, das ist heute erfüllt vor euren Augen, das ist heute sichtbar. Eine Übersetzung fand ich total schön, die schreibt, diese Geschichte, während ihr dies hört, werden diese Worte Geschichte. Während ihr das hört, werden diese Worte erfüllt, angreifbar, sichtbar. Es ist ein Gnadenjahr des Herrn. Das ist total seltsam. Ein Gnadenjahr war in einem bestimmten Abstand des jüdischen Kalenders ein Jahr, wo zum Beispiel die Sklaven befreit wurden, wo man sich um die Felder nicht gekümmert hat, die durften mal ruhen, man hat aus dem Ersparten und gelebt. Das fängt ja, so ein Jahr fängt ja eigentlich mit dem Jahreswechsel an. Wir würden sagen 1.1. Im jüdischen Festkalender ist es ein bisschen anders. Aber an diesem Tag war kein Neujahr. Und er sagt, heute ist Neujahr. Heute fängt ein Gnadenjahr des Herrn an. Heute sind diese Worte erfüllt vor euren Augen. Und er sagt damit auch, ich bin es. Der Geist des Herrn ist auf mir. Das hat ja Jesaja damals gesagt. Und Jesus bezieht es auf sich und sagt, ich bin es. Der Geist des Herrn ist auf mir und ich werde all diese Worte tun. Und das ist eine totale Anmaßung, dieser kurze Zusatz zu sagen, heute ist es erfüllt, ich bin es. Die meisten der Zuhörer kannten den Knaben doch. Jesus, jetzt so Anfang 30, die wussten genau, wer er war, damals, als er in der Werkstatt von Papa Josef laufen gelernt hat. Die waren wahrscheinlich sogar dabei, als er mit 12 ungefähr dann das erste Mal in der Synagoge war. Den wir kennen, der sagt jetzt, ich bin die Rettung der Welt, ich bin die Hoffnung der Welt, ich bin der, der von diesem Jesaja schon vorausgesagt wurde, eine totale Provokation. Und Jesus sagt, ich bin nicht nur Bote dieses Evangeliums, dieser guten Nachricht, ich bin sogar Inhalt dieser Botschaft. Einige Zeit später wird sein Cousin Johannes über all die Dinge stolpern, die passieren auf einmal da in Galiläa und Judäa, dass Kranke geheilt werden, dass Blinde sehen können, dass alle möglichen Dinge passieren, von denen Jesaja jetzt hier berichtet. Und Johannes wird einen Menschen schicken und wird sagen, ist es wahr? Ist das wirklich Jesus? Und Jesus wird dann sagen, prüf es. Prüf es an den Versprechen. Blinde werden sehen, Lahme werden gehen und bilde dir deine eigene Meinung, ob ich es nicht tatsächlich wirklich bin. Was heißt das für uns, diese ersten Worte von Jesus, die er da in dieser kurzen Predigt in Nazareth hält? Was heißt das für uns? 3 kleine Schlussfolgerungen. Die erste Schlussfolgerung, Jesus ist die gute Nachricht. Jesus ist das Evangelium. Jesus sagt, ich bin der, auf den ihr die ganze lange Zeit gewartet habt. Ich bin es, der den Mächtigen dieser Welt die Stirn bieten wird. Ich bin es, der dafür sorgt, dass es Gerechtigkeit gibt. Ich bin es, auf den ihr wartet, der lang versprochene Messias. Ich bin das Evangelium. Das Evangelium ist kein Vier-Schritte-Programm oder sonst irgendwas. Das Evangelium ist eine Person und die bin ich, sagt Jesus. Und für die Menschen damals muss es eine totale Provokation gewesen sein, denn es gab schon ein Evangelium, es gab schon eine gute Nachricht. Evangelium war damals nicht, wie für uns heute, ein Begriff aus dem Neuen Testament und irgendwie theologisch, religiös gefärbt. Ein Evangelium war eine gute Botschaft für den Ende eines Krieges. Und es gab zur Zeit Jesus schon ein Evangelium und das war das Evangelium des Augustus. Jeder wusste, Augustus ist unser Heil, Augustus ist unser Retter. Es gab den Pax Romana, den römischen Frieden, er wackelte ein bisschen und er wurde auch ordentlich mit Soldaten gesichert und mit einem Steuersystem und mit all diesen Dingen. Aber Menschen wussten, Augustus ist unser Retter, wir haben endlich mal sichere Grenzen. Es gab schon ein Evangelium. Und dieser Begriff war ein politischer und alle hatten sofort Augustus vor Augen. Nicht nur gedanklich, die mussten nur ihr Portemonnaie aufmachen, da war er auf der Münze. Und in bestimmten Städten gab es eine Statue von ihm. An Augustus und seinem Evangelium kam man nicht vorbei. Und jetzt sagt Jesus, ich bin's. Wem der Augustus nicht reichte, und das waren hauptsächlich die Juden und die Griechen, die suchten nach anderen Dingen. So dass Paulus einige Jahre später schreibt, die Juden fordern Zeichen und Wunder und die Griechen fragen nach Weisheit. Aber wir predigen Christus als Gottes Kraft, den Gekreuzigten, denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Jesus ist das Evangelium und das kommt uns quer. Denn es ist schwach und es ist klein und es macht sich so klein und verwundbar, dass er am Kreuz stirbt. Und er ist ein Mann, ein Zimmerer, der den unteren Weg geht. Kein Evangelium der Stärke, kein Evangelium der Expansion und der Macht. Jesus selbst, ein gekreuzigter Gott. Jesus selbst, einer, der die Schwachen liebt. Das sagt er schon in dieser allerersten Predigt, in aller Kürze. Jesus ist das Evangelium. Die zweite Schlussfolgerung, ich weiß, die erste kanntet ihr schon. Die zweite Schlussfolgerung, du und ich, du bist nicht das Evangelium. Manchmal sagen wir ja, weil die Welt da draußen, die normale Kultur, ja nicht mehr so bibelfest ist, wie wir das so gerne hätten. Manchmal sagen wir ja, wir sind das fünfte Evangelium, was die Welt liest, unser Leben. Ja, nein. Erstens kann man in meinem Leben nicht immer lesen, dass Jesus lebendig ist. Und zweitens haben wir schon ein Evangelium, das von Jesus. Und die vier beschreiben es nur. Wir brauchen kein fünftes. Ich würde so weit gehen, zu sagen, wir haben keinen Missionsauftrag. Wir haben einen Herrn. Das ist ein ganz großer Unterschied. Wir haben ein Evangelium, was wir weitergeben, aber das ist Jesus. Das ist kein Job, den wir tun müssen. Ich erkläre das nochmal ein bisschen ausführlicher, damit es nicht zu Missverständnissen kommt, weil ich bin ein Fan davon, Jesus groß zu machen und sichtbar zu machen. Aber der Unterschied zwischen einem Auftrag und einem Herrn ist doch der folgende. Einen Auftrag schreibe ich mir auf eine To-Do-Liste. Blumen gießen, check. Hund ausführen, check. Zum Arzt fahren, check. Bandprobe, check. Alle möglichen Dinge. Und dann die Nachbarin zum Gottesdienst einladen. Und dann wird das Check schon ein bisschen zögerlicher. Einen Auftrag kann ich annehmen oder ablehnen und den packe ich in eine Liste und den kann ich priorisieren und so. Ein Auftrag macht mir auch ein schlechtes Gewissen. Aber wir haben ja demnächst My Way und wenn ich dann die Nachbarin nicht einlade und ich habe im Kindergottesdienst früher dieses wunderbare Lied gelernt, wer das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt, ist schuld daran, wenn andere verloren gehen. Jetzt müsste ich doch eigentlich. Das ist ein Auftrag, der mir ein schlechtes Gewissen macht. Wenn ich einen Herrn habe, Jesus, genau der, der da im Nazareth steht und predigt, genau der, der für meine Schuld stirbt, genau der, der immer wieder aushält, dass ich so bin, wie ich bin, und genau der, der die Welt eines Tages richten wird. Wenn ich einen Herrn habe, dann ist da ein Systemwechsel. Dann liegt es nicht daran, ob ich alles für machbar halte. Dann zeigt sich das Evangelium genau in meiner Schwäche, in dem, was ich eben nicht für machbar halte. Und dann ist es eine Frage nach dem Herrn und nach dem, wer ich bin. Die ersten Christen haben keinen Missionsauftrag erfüllt, indem sie eine Liste abgearbeitet haben. Die ersten Christen sind für ihr Bekenntnis zu Jesus als dem einen Herrn verfolgt worden und für die Konsequenzen, die sie daraus gezogen haben. Ähnlich wie die Themen, die Eckhart vorhin benannt hat. Und als sie vor Gericht standen und man sie gefragt hat, wer bist du, haben sie nicht gesagt, ich heiße Lydia, ich heiße Thomas, ich heiße Thea oder Publius. Sie haben gesagt, Christianus Sum, ich bin ein Christ. Das war ihre Identität, das war ihr Leben. Jesus war ihr Leben. Sie haben für ihn gelebt und sie haben aus seiner Kraft gelebt. Das Evangelium war keine Strategie, das Evangelium war ihre DNA. Das war in ihnen lebendig, Jesus war in ihnen lebendig. Jesus ist das Evangelium und wir sind es nicht. Das ist sehr entlastend, deswegen müssen wir nämlich nicht nochmal gekreuzigt werden und wir müssen auch nicht von einer Jungfrau geboren werden. Das macht es einfacher. Aber wir dürfen ihn atmen. Einatmen und ausatmen. Wir dürfen seine Hände sein. Wir dürfen sein Mund sein. Wir dürfen von ihm zeugen. Nicht als Aufgabe, sondern weil wir nicht anders können, weil er unser Herr ist. Und die dritte Schlussfolgerung: Was ist dein Evangelium? Kennst du das Evangelium? Und damit meine ich nicht, kennst du die Richtigkeiten, die vier Schritte zum Kreuz oder das Leben danach oder Jüngerschaft oder all diese Dinge? Damit meine ich, kennst du Jesus wirklich? Es wäre so einfach, das Evangelium wäre ein Buch mit lauter verwörterten Richtigkeiten. Dann könnte ich es nämlich wie in der Schule auswendig lernen, aufsagen, mich setzen und hoffentlich eine Eins kriegen. Vielleicht auch eine 2 minus. Aber wenn das Evangelium eine Person ist, dann ist es wie in einer Ehe. Da lernt man nochmal andere Facetten kennen, auch nach 20 oder 40 Jahren. Dann ist es wie in einer Freundschaft. Da möchte sich Jesus mir auch immer wieder neu zeigen. Und ich habe in den letzten Wochen Geschichten gehört hier aus Gemeinde und wie sich auch Gemeindeleben verändert hat, wie sich Menschen verändert haben, wie sich Situationen verändert haben. Und ich sag mal flapsig, ne, man ist nicht mehr derselbe, der man war, als man vor 20 Jahren mit der Gemeinde in Schweden war. Oder mit 24 auf einer Fahrradtour über den Dörfern in den Jugendkreisen. Wir sind nicht mehr dieselben. Ich bin auch nicht mehr derselbe, dieselbe, die ich war, als ich vor 10 Jahren in den Norden gezogen bin. Wir verändern uns. Und Jesus verändert sich ein Stück weit. Na? Verändert er sich mit oder ist er derselbe? Er ist derselbe. Aber er zeigt sich uns doch immer wieder neu und möchte, dass wir ihn noch tiefer kennenlernen. Kennst du ihn? Oder kennst du den Jesus vor 20 Jahren? Oder vor 5? Und vielleicht denkst du, mir geht es manchmal so, dass du denkst, oh, ich habe keine Kraft. Ich habe auch irgendwie keine Vision mehr. Das ist alles so anstrengend mit Jesus und Gemeinde und ich habe das irgendwie verloren. Ich habe mal gebrannt und es wäre so schön, ich würde wieder brennen für das Evangelium, für Jesus. Aber irgendwie ist das Leben dazwischen gekommen. Und ich fühle mich müde, zerschlagen, gefangen und irgendwie... Ja. Hört ihr die Stimme von Jesus, wie er genau das vorliest aus Jesaja? Ich bin gekommen, die Müden und Zerschlagenen aufzurichten, die Gefangenen zu befreien. Das sind die Worte für uns heute, genauso wie für die Leute damals. Das sind die Leute, die wir als gestandene Christinnen und Christen immer wieder neu hören dürfen. Es geht nicht um eine neue Methode, die unentdeckten Seiten von Jesus und die Folgen für Gemeindeaufbau. Und es geht auch nicht um dich, es geht um Jesus. Hör doch nochmal hin, wie er sagt, heute ist dieses Wort erfüllt vor euren Augen. Heute, hier in Hohenlockstedt, bin ich für dich da, wenn du müde, zerschlagen, lahm, enttäuscht bist. Jesus sagt, ich bin der Einzige, der dir zusagt, du bist frei. Jesus sagt, ich bin der Einzige, der deine blinden Flecken und dein Brett vom Kopf auf Seite schiebt, dass du wieder sehen kannst. Jesus sagt, da ist Gnade, entlastet zu sein, andere retten zu müssen. Da ist Gnade, ein Ja zur eigenen Schwachheit und zur Krankheit und zu scheitern. Da ist Würde. Da ist Vergebung. Karl-Heinz Espay hat das letzten Sonntag großartig für uns durchbuchstabiert, was das bedeutet. Heute ist es erfüllt. Für die Leute damals in Nazareth hieß es, bis jetzt waren diese Worte Geschichte aus einem alten Rolle von Leuten von damals. Und auf einmal wird es wieder lebendig und es gilt für sie. Die Worte sind heute hier in Holo lebendig. Und in Itzehoe und in Winseldorf und in Nordö und in sonst wo natürlich auch. Und wir können es machen wie diese Menschen damals in Nazareth. Wir können sitzen bleiben und darüber diskutieren und uns aufregen, was das bedeutet, dass die Zeiten so sind, wie sie sind und was der sich da einbildet, jetzt aufzustehen und all diese Dinge und dass doch das da noch Richtigkeiten gibt und dass man das doch so und so machen muss, weil es schon immer so war. Oder wir können sie hören und uns selber angesprochen fühlen. Erwartungsvoll schauen, welches Wunder er denn tut. Jesus, wenn das stimmt, dass du Gefangene frei machst, könntest du mit mir anfangen? Jesus, wenn das stimmt, dass du Vergebung bist, könntest du bei mir anfangen? Könntest du mich aufrichten? Könntest du ein Wunder in meinem Leben tun? Obwohl ich dich schon 20 Jahre kenne oder 40 oder 80? Und dann hörst du vielleicht, wie der Heilige Geist zu dir sagt, ja, heute hier in Holo hat es sich erfüllt und es gilt für dich. Und wenn Jesus uns anspricht, uns neu in Bewegung bringt und uns von innen her verändert, das wäre wirklich ein Evangelium. Das wäre wirklich eine gute Nachricht für uns und wahrscheinlich für die Menschen um uns herum auch. Ich lade euch ein, zum Gebet zu stehen. Jesus, wir kennen dich und wir kennen dich überhaupt nicht. Wir sehnen uns danach, dich neu zu erleben, das Richtige zu tun und zu merken, dass du, ja, dass du Wind bringst und Feuer und dass dein Wort wieder lebendig wird in unseren Herzen und lebendig bleibt. Du kennst unser Leben, unsere Enttäuschung. Und Jesus, du weißt, was da manchmal einfach zwischenkommt, zwischen dich und zwischen mich und uns, wo es so schwer ist. Und wo es auf einmal doch eine Geschichte ist von damals. Und ich bitte dich, Jesus, fang du bei uns an. Du hast gesagt, dass du den Geist des Herrn trägst, dass du der König bist, der Messias, der Retter, der alte Knochen lebendig macht, der Lahme zum Gehen bringt, der Blinde sehend macht und der Vergebung ausspricht. Jesus, hier sind wir. Wir brauchen dich. Nimm unsere Sehnsucht, nimm unsere Herzen, Amen.